Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit unserem freitäglichen Blick auf die DLF Blue Crime Sendung dieser Nacht mit dem Roman Das dritte Hotel von Laura Vandenberg und zu Beginn mit einem der großen Schriftsteller der amerikanischen Gegenwartsliteratur, mit Richard Ford und dem deutlichen Bekenntnis, dass die amerikanische Mittelklasse zumindest literarisch beneidet werden kann. Während bei uns gutbürgerliche Mittelstandsvertreter in der Literatur meist als Zielscheibe für Kritik, Satire und Entlarvung dienen, gab und gibt es in der amerikanischen Literatur hervorragende Analytiker und Chronisten, die beim Blick auf das bürgerliche Leben kritische Klarheit mit humanem Mitgefühl zu verbinden wissen. Man denke nur an John Cheever und John Updike, an Elizabeth Stroud oder Anne Tyler. Auch Richard Ford gehört zu den Großen in dieser Reihe. Mit Frank Bascom, dem Helden von drei seiner wichtigsten Romane, schuf er einen unvergesslichen Vertreter dieses Milieus. Die Bascom-Romane »Die Lage des Landes« von 2006 bot ein farbiges und hochaktuelles Panorama der amerikanischen Gegenwart jener Jahre. Fords Kunst besteht darin, gerade durch konventionelle Figuren, verbreitete Zeitstimmungen, soziale Beobachtungen, psychische und moralische Muster sichtbar zu machen. Gern bedient sich Ford dabei auch der Form der Kurzgeschichte, mit der er sich außerdem als Herausgeber häufig auseinandergesetzt hat. Nun erscheint kurz nach der amerikanischen Ausgabe sein neuer Band mit Erzählungen im Verlag Hansa Berlin. Eberhard Falke hat ihn gelesen.
Jimmy Green ist ein reicher Mann und außerdem ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Ihm kann nicht viel passieren und dann passiert ihm doch etwas. Er hat seinen guten Ruf verspielt und seitdem ist er nur noch reich. Nun schlägt er seine Zeit als kaufkräftiger Amerikaner in Paris tot und versucht sein Glück bei kapriziösen Damen wie der Kunsthändlerin Nelly. Vor allem aber will er Klarheit schaffen, was mit seinem Leben los ist und wie es weitergehen soll.
Natürlich ließ sich nicht sagen, dass sein Leben besonders gut verlaufen oder dass er andererseits besonders unfair behandelt worden sei. Das Leben versuchte noch gut zu verlaufen. Irgendwer würde wohl sagen, er sei ein schwacher Mensch, aber nicht unbedingt ein schlechter, schwacher Mensch.
Jimmy Green ist ein typischer, aber keineswegs der schwierigste Fall unter den Lebenskrisengeschichten, die Richard Ford in Irische Passagiere, seinem vierten Band mit Erzählungen, versammelt hat. Obwohl der inzwischen 76-jährige Schriftsteller mit den Lebensphasen seiner Figuren meist im Gleichschritt gegangen ist, sind nun die Hauptfiguren dieser Stories um einiges jünger als er selbst, was ihm thematisch größere Freiheiten gibt. Denn schließlich passen die Konflikte, um die es hier geht, die Ehescheidungen, Seitensprünge, überraschenden Todesfälle und neuen Liebschaften am besten in die breite Zeitspanne der Lebensmitte. Peter Boyce zum Beispiel, den wir in der Erzählung »Der Lauf deines Lebens« kennenlernen, steht plötzlich als Witwer da. Seine eigenwillig dominante Ehefrau wollte sich vom Krebs und von den Ärzten nicht quälen lassen und hat ihrem Leben kaltblütig ein Ende gemacht. Er selbst ist noch gut und profitabel beschäftigt, als Anwalt für Immobilienrecht, wie überhaupt Immobilien in Richard Fords Werk seit je eine zentrale Rolle spielen. Kein Zufall also, dass sich Peter Boyces neuer Status als Witwer zunächst vor allem in der Wahl eines neuen Hauses manifestiert. Anstelle des gewohnten großen Feriendomizils in Cape Cod mietet er nun ein unscheinbares kleines nahebei und vertreibt sich die Zeit mit Lesen und Spazierengehen. Wie alle anderen Protagonisten dieser Erzählung sucht Peter Boyce nicht nach neuen Perspektiven, sondern versucht, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Gerne würde er seinem Leben einen Sinn abgewinnen, aber ebenso wie sein Autor neigt er nicht zu bedeutungsschweren Aufschwüngen, sondern zu pragmatischen Lösungen, die sich aus den Kleinigkeiten des Alltags ergeben. Als eine junge Streunerin bei ihm Obdach sucht, lässt er sich nicht lange bitten. Hauptsache, weitermachen.
So, dachte er, würde jetzt das Leben sein. Vielleicht noch lange. Ein Katalog. Das und dann das und dann das und dann das. Und alles fügte sich irgendwie zu einem Sinn zusammen. Gespräche, Begegnungen, Menschen, Abreisen, Ankünfte.
Im amerikanischen Original trägt der Band den Titel Sorry for Your Trouble. Man muss schon aufpassen, um die irischen Passagiere des deutschen Titels nicht zu verpassen. Tatsächlich gibt es sie hier und da. Dennoch versucht Ford keine Charakterisierung der irischen Mentalität schlechthin. Allerdings legt das mehrfache leitmotivische Auftreten irischer Figuren eine schmale Spur in diese Richtung. Es sind keine unerhörten Dramen, von denen Richard Ford hier erzählt. Genau genommen demonstriert er in jeder dieser neuen Stories den Sieg der Lebensroutine über Schmerzen, Katastrophen und Verunsicherungen. Daran ist nichts falsch. Man könnte es sogar als tröstlich empfinden. Und als eine Fortsetzung des amerikanischen Pragmatismus, der eine große philosophische Tradition hat, mit erzählerischen Mitteln. Trotzdem aber kratzt die allzu große Gelassenheit des späten Richard Ford hier doch merklich an der Qualität seiner Erzählungen. Denn weil er weniger aus der Perspektive seiner Figuren heraus erzählt, sondern als abgeklärter Schicksalsdeuter mehr über deren Köpfe hinweg doziert, bringen die Einblicke in die hier dargestellten Lebenskrisen nur wenige bemerkenswerte Erkenntnisse hervor. Stattdessen tendiert Ford in seinen Schlussfolgerungen, mit denen er jeder Geschichte eine Interpretation mitliefert, zu sentenziösen Gemeinplätzen, die alle Anteilnahme, die man den Figuren beim Lesen entgegengebracht hat, cool unterlaufen. Am Beispiel der Lehrerin Aileen Lewis in der Kurzgeschichte »Der freie Tag« fällt das besonders ins Auge. Sie absolviert mehrmals im Jahr routiniert eingeplante Ehebruchtermine mit ihrem Liebhaber Tom.
Mit Tom McGee im Flughafenhotel zu vögeln und dann, wenn er nach sonst wo flog, einen freien Tag in der Stadt zu verbringen, sowas machte man halt. Genau wie man es halt machte, alleinerziehende Mutter mit zwei Jungen in einer schäbigen Küstenstadt zu sein.
Mit Feststellungen von dieser Sorte stellt sich der Autor selbst ein Bein. Da fragt man sich als Leser unweigerlich, warum man diese schlichte Person, deren Gefühlswelt durch die Beschreibung keinerlei zusätzliche Nuancen erhält, überhaupt auf ihren langweiligen Wegen durch die Stadt begleiten soll. Wo ist er also geblieben, der oftmals so großartige Erzähler Richard Ford, der Chronist des amerikanischen Mittelstandslebens, seiner Höhen und Tiefen und der Zeitstimmungen, die er durch die Erlebnisweise seiner Figuren so lebendig und einprägsam vergegenwärtigen konnte? Immerhin bietet die letzte und längste Erzählung mit dem Titel »Die zweite Sprache« dann doch etwas mehr thematische Spannung und einigen Stoff zum Nachdenken. Sie handelt von einem Mann und einer Frau, die sich finden, sich trennen und auf andere Weise wiederfinden. Die Frau ist spontan und allem tiefschürfenden Apollt. Der Mann will die Dinge vertiefen und durchdringen. Das ist ein interessanter und häufiger Gegensatz von Charakteren. Aber anstatt zu durchleuchten, warum die beiden doch nicht voneinander lassen wollen, landet der Autor mit seinem Fazit dann doch wieder bei einer mit Weisheitsgestus intonierten Selbstverständlichkeit.
Das Leben würde weitergehen, bis das, was sie sich tatsächlich von ihm wünschten, klar und handhabbar wurde. So, als hätten sie es sich immer so gewünscht. Und er spürte, dass diese Dinge, dass all diese einzelnen Dinge in Wahrheit zusammenhingen.
Es ist nicht unbedingt seine Erzählkunst, die Richard Ford bei diesen Kurzgeschichten abhanden gekommen ist, sondern eher seine Neugier und Entdeckungslust, sich mit den Figuren auf den Weg zu machen, um herauszufinden, was mit dem Leben und der Welt auf sich hat. Bleibt zu hoffen, dass dieser großartige Erzähler wieder einmal Stoffe findet, die ihn stärker herausfordern.
Eberhard Falke über Richard Ford, irische Passagiere aus dem Englischen von Frank Heibert, Hansa Berlin, 288 Seiten, 22 Euro. Short Stories hat auch die 1983 geborene US-Amerikanerin Laura Vandenberg geschrieben und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Nun ist im Penguin Verlag der zweite Roman von ihr erschienen. Sabine Schwenk hat das dritte Hotel aus dem Englischen übersetzt und Samuel Harm hat eben diesen Roman für den Büchermarkt gelesen.
Was machte sie in Havanna? Mit dieser Frage im Kopf schlägt Claire in der Hauptstadt Kubas auf. Es ist Sommer 2015 und die Protagonistin aus Das dritte Hotel ist angereist, um am Festival des neuen lateinamerikanischen Films teilzunehmen. Eigentlich hätte ihr Mann Richard, Professor der Filmwissenschaften, das Festival besuchen sollen. Aber er ist einige Monate zuvor zu Tode gekommen, als er nachts spazieren ging und von einem Auto erfasst wurde. Nun ist Claire vor Ort, vorgeblich, um jenen Regisseur zu einem Gespräch zu treffen, der für den ersten auf Kuba gedrehten Horrorfilm verantwortlich zeichnet. Tatsächlich ist die Reise Ablenkungsurlaub, Erkundung einer Ehe und Selbstfindungstrip in einem.
Zurück im älteren Teil der Stadt sah Claire vor dem Revolutionsmuseum, einem ehemaligen Präsidentenpalast mit mächtigen weißen Säulen, vor dem ein bronzener Panzer aufgebaut war, unerklärlicherweise ihren Mann. Das Museum warf einen riesigen Schatten und in diesem Schatten stand er. Sie erkannte ihn von hinten, schon aus gut 100 Meter Entfernung, und blieb abrupt auf dem Bürgersteig stehen, weil ihr schwindelig wurde und ihr Mund sich mit einem Mal anfühlte, als wäre er voller Steine.
Der Reiz liegt ab der ersten Seite dieses Romans darin, dass Claires Gefühl einer Dissoziation sich auf die Leser und Leserinnen überträgt. Auf den Leinwänden des Festivals stolpern die Untoten umher. Auf den Seiten des Buches stromert eine verzweifelt Lebende über eine Insel und sieht mutmaßlich Tote. Aber ist ihrer Perspektive Glauben zu schenken? Die Vorliebe der Literatur, den Realitätsgehalt ihrer Fiktionen zu hinterfragen, wird in Laura Vandenbergs zweitem Roman als eine Form der Trauerarbeit entworfen. Mit welcher Wirklichkeit will die Protagonistin leben? Welche schmerzlichen Wahrheiten müssen verdrängt und verformt werden?
Eine junge Frau erhob sich, um eine Frage zu stellen. Claire merkte ihr an, dass sie nervös war. Sie hielt die Spitze ihres Bleistifts fest gegen den Notizblock gedrückt. Warum eigentlich Horrorfilme, wollte sie wissen. Und bei dem Warum stockte ihre Stimme leicht. Warum nicht Filme über Dinge, die wirklich passieren?
Der Fortgang der Handlung wird von einem nicht immer nachvollziehbaren Fetisch für das Rätselhafte und Unerklärliche flankiert. Ein Briefumschlag wird von Claire erstmal ebenso wenig geöffnet wie eine Schatulle, die ihr Mann bei sich hatte, als er starb. Negative von Fotos, die dieser aufnahm, weisen laut Experten irreparable Schäden auf. Claire findet vieles nicht heraus und gerade das Scheitern ihrer Recherche hält die Figur am Laufen, am Umherirren. Die Idee, sich und ihre Umgebung nicht ergründen zu können, trägt sie dabei mit sich herum wie ein Totem gegen das allzu Normale und Flachsinnige. Das tut sie auch, um die Ödnis ihres Lebenslaufs zu konterkarieren. Als Handelsvertreterin für Aufzüge ist sie viel auf Reisen. Sie wohnt in Hotels und unterhält sich mit Anzugträgern über Anzugthemen. Ihre Ehe beschreibt sie mit Floskeln aller. Es gab mal gute, mal schlechte Jahre. Besonders die letzten Monate mit Richard stellten sie vor Rätsel. Ihr Mann war verschwiegener geworden. Seine nächtlichen Spaziergänge wollte er nicht weiter kommentieren. Vor diesem Hintergrund wirkt das insulare Setting wie eine Befreiung. Claire genießt das Klima, flaniert durch die Stadt und lernt Regisseure kennen, die als Karikaturen intellektueller Kosmopoliten daherkommen. Mit ihnen unterhält sie sich über die Suizidrate in Havanna sowie über regimekritische Filme, die vom Festival ausgeschlossen wurden. Kuba wird in das dritte Hotel glücklicherweise nicht zur romanesken Kulisse degradiert, in der es von Oldtimern und armen, aber glücklichen Menschen wimmelt. Eine breit angelegte Polit- und Staatskritik legt Vandenberg ebenso wenig vor. Das ist aber auch nicht das Ziel des Romans, der sich vor allem anderen auf seine ungeschickt trauernde Protagonistin fokussiert. Später reist Claire nach Cienfuegos, immer zu ihrem vermeintlich nicht toten, vielleicht auch untoten Ehemann auf der Spur. Auch die Sorge um ihren demenzkranken Vater kann sie nicht ablegen. Sie wisse nicht, wie sie im Rahmen ihres Lebens trauern solle, sagt sie an einer Stelle. In seinen stärksten Passagen brilliert der Roman darin, dieses Unwissen zur Darstellung zu bringen. Seine Hauptfigur legt eine melancholische Selbstironie an den Tag und verleiht ihrem Leid auf raffinierte, auch witzige Weise Ausdruck.
Nach Richards Tod fantasierte Claire über Mittel und Wege, nur noch in Flugzeugen zu leben. Jahrelang hatte sie geglaubt, den schmerzlichsten Teilen des Lebens entkommen zu können, wenn sie einfach nur immer in Bewegung blieb. Inzwischen war sie dem genauso bedenklichen Glauben verfallen, die Bewegung könnte sie wenigstens vor dem schmerzlichsten Teil der schmerzlichsten Teile schützen.
Zugleich schleppt der Roman den Ballast etlicher Hintergrundlektüren mit sich herum. In einem Register erwähnt die Autorin Aufsätze und Bücher zu Tourismus, zu Zombie-Filmen, Frauen als Reisenden und anderen Sujets, mit denen sie sich beschäftigt hat. An sich stellt diese Unterfütterung kein Problem dar, aber die Umtriebigkeit führt zu einer Aufhäufung von Motiven, Thesen und Einschüben, die im Text immer wieder als Schwere oder Ausschweifung auffällig werden. Mit einer Uniprofessorin muss sich Claire etwa ausgiebig und reichlich konfus über Quantenphysik und ein Leben nach dem Tod unterhalten. So kränkelt das dritte Hotel trotz seiner geistreichen Schnelle vor allem in der zweiten Hälfte an einem selbst auferlegten Problem. Einerseits sollen viele Thematiken in die Handlung eingebettet werden, vom feministischen Aspekt des Flanierens bis hin zu Sexualität im amerikanischen Film. Andererseits müssen Aspekte von Claires Privatleben ständig verdunkelt werden, damit die Hauptfigur in ihrem Flow bleibt. Diese Gleichzeitigkeit von Zeigen und Verbergen, von konstruiertem Erwähnen und konstruiertem Verschweigen, kann dann selbst eine so begnadete Erzählerin wie Laura Vandenberg nicht ganz über die Distanz retten.
Samuel Hamann über Laura Vandenberg, Das dritte Hotel aus dem Englischen von Sabine Schwenk, Penguin Verlag, München, 240 Seiten, 22 Euro. Und wir schauen auf den Blue Crime, der heute Nacht hier im Deutschlandfunk laufen wird, und auf zwei reale Verbrechen und ihre literarische Verarbeitung. Wir hören kurz hinein.
Blue Crime. Gerichtsreportagen.
Am Mikrofon sind Miriam C.
und Thekla Dannenberg. Wir haben uns für die heutige Sendung zwei US-amerikanische Bücher über wahre Kriminalfälle vorgenommen. Der Bestsellerautor und internationale Literaturstar James Ellroy sucht nach dem Mörder seiner Mutter.
Und die Dichterin und Essayistin Maggie Nelson begleitet in ihrem Buch einen Gerichtsprozess gegen den Mörder ihrer Tante, der damals 1969 unaufgeklärt und nach 35 Jahren wieder neu aufgerollt wird. Nelson schreibt an einer Stelle in die roten Stellen: Männer töten Frauen, weil sie sie hassen. Sagt da Ellroy auch was dazu?
Er lernte, dass Männer aus geringerem Anlass mordeten als Frauen. Männer mordeten, weil sie betrunken, bekifft oder sauer waren. Mord stillte ihre augenblicklichen Gelüste und begrenzte ihre Alternativen auf eine überschaubare Anzahl.
Der Tod einer schönen jungen Frau, das sei zweifellos das poetischste Thema der Welt. Was kann man denn daran so poetisch finden?
Das könnte natürlich noch mit dem Reiz der True Crime sein. Wir könnten alle Opfer werden.
Sollen wir eigentlich verraten, wie es ausgeht?
Das war ein Ausschnitt aus unserem Blue Crime, der heute Nacht ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk zu hören sein wird. Und eine schöne Nachricht zum Schluss. Die Stadt Oldenburg hat Anne Gröger mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 ausgezeichnet. Die in Berlin lebende Autorin erhalte den mit 8.000 Euro dotierten Preis für ihr Kinderbuchmanuskript mit dem Titel »Hallo, ich bin der kleine Tod«. Dies teilte die Stadt an diesem Freitag mit. Die Geschichte erscheine voraussichtlich im Sommer 2021 bei DTV Junior. Anne Gröger, Jahrgang 1983, studierte Drehbuch an der Hamburg Media School und arbeitet seit 2010 als freie Drehbuchautorin. »Hallo, ich bin der kleine Tod« habe sie als Stipendiatin der Akademie für Kindermedien ursprünglich als Spielfilmprojekt entwickelt, sich jedoch später entschieden, neben dem Drehbuch auch einen Roman zu schreiben. In der Geschichte geht es um eine kleine Gestalt namens Frieda im schwarzen Umhang und mit Sense. Frieda stellt sich dem an einer Autoimmunkrankheit leidenden Samuel vor. Das Mädchen fordert den erkrankten Jungen auf, ausgerechnet ihr das Leben zu zeigen, denn das gehöre zu ihrer Ausbildung, um einmal der große Tod zu werden. Mehr Literatur gibt es dann morgen ab 16.05 Uhr mit Ute Wegmann und Bestsellerautor Andreas Steinhöfel. Und nach den nun folgenden Nachrichten hören Sie hier Forschung aktuell, darin unter anderem Epidemiologin Viola Priesemann zur Corona-Lage in Europa. Die Moderation hat Christiane Knoll, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.